ARD Sounds.
In unserem heutigen Fall sprechen wir über einen Streit zwischen einer Frau und ihrem Ex-Partner, der so eskaliert, dass die Polizei später eine eingewickelte Frauenleiche in einem Schrank findet. Und Elke, dabei gucken wir heute nicht darauf, ob die Mordmerkmale erfüllt sind.
Nee, wir sprechen darüber, welchen Wert ein Geständnis vor Gericht hat. Wann raten Anwältinnen und Anwälte dazu, eine Tat einzugestehen? Und was ist dafür genau erforderlich? Reicht es aus, wenn ein Angeklagter oder eine Angeklagte sagt, ja, ich war's? Am Ende dieser Folge werdet ihr wissen, ob und wie sich ein Geständnis auszahlen kann und warum oft auch das Gericht ein großes Interesse daran hat.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und Juristin. Ich nehme euch in diesem Podcast mit in die Hamburger Gerichtssäle und erzähle euch da von meinen spannendsten Fällen.
Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Anna Rüther. Ich bin Journalistin und ich bin die, die euch an dieser Stelle immer noch mal auf die ARD Sounds App hinweist. Da könnt ihr uns nämlich abonnieren, was den Benefit hat, dass ihr uns immer schon 2 Wochen früher als auf allen anderen Plattformen hören könnt. Also macht das sehr gerne. Elke, du nimmst uns jetzt mit in den November 2024.
Genau, ich nehme euch mit in den November, wobei ich den ganz genauen Tag nicht weiß. Der ist nämlich unbekannt. Unser Fall, der spielt jedenfalls in der Altona Neuen Mitte. Das ist ein Neubaugebiet direkt am Altona Bahnhof.
Ja, genau. Das ist eins von diesen typischen Hamburger sogenannten Drittelmix-Wohngebieten. Das heißt, ein Drittel der Wohnungen sind Eigentumswohnungen, ein Drittel sind Mietwohnungen und zwar zu den marktüblichen Konditionen. Also das macht es jetzt nicht besonders günstig, aber es ist auch kein krasser Wucher, der da betrieben wird. Und ein Drittel sind Sozialwohnungen. Das heißt, da braucht man dann diesen Wohnberechtigungsschein, um an so eine Wohnung zu kommen. Das führt dann dazu, dass in diesen Gegenden meist ein ziemlich gemischtes Klientel wohnt. Logisch. Ich war neulich mal in der Neuen Mitte und auf mich hat es auch tatsächlich genauso gewirkt. Wirklich gemischt. Ganz viele Familien, eine neue Schule ist da, große Grünflächen mittendrin, zentral gelegen. Also ich finde wirklich gar nicht so schlecht.
In einem der Mietshäuser dort, da wohnt im Erdgeschoss eine Frau. Wir nennen sie hier Theresa. Theresa, die ist 34 Jahre alt, sie ist Mutter eines Sohnes. Das Kind lebt aber überwiegend beim Vater. Von ihm ist Theresa seit mehreren Jahren getrennt. Sie hat aber einen ganz guten Kontakt zu dem Jungen und er ist auch regelmäßig bei ihr. Seit Mitte November 2024 war das Kind aber nicht mehr da in der Altona Neuen Mitte. Und die Nachbarinnen und Nachbarn, die haben auch Theresa immer länger nicht mehr gesehen. Irgendwann aber fällt ihnen etwas auf. Aus der Wohnung im Erdgeschoss, da dringt zunehmend ein unangenehmer Geruch. Erst ist das nur ganz leicht, dann immer eindringlicher und irgendwann ist dieser Geruch so präsent, dass jemand im Haus entscheidet, etwas zu tun. Ein Nachbar oder eine Nachbarin ruft die Polizei. Die Polizei kommt und Beamtinnen, die klingeln erstmal an der Wohnungstür von Theresa, aber niemand öffnet. Also bricht die Polizei dann die Wohnung im Erdgeschoss auf. Ein übler Geruch dringt der Polizei da entgegen. Zu sehen ist auf den ersten Blick erstmal nichts Auffälliges. Aber die Beamtinnen durchsuchen die Wohnung gründlich und dann machen sie eine furchtbare Entdeckung. Sie finden Theresa, sie liegt tot in einem Wandschrank im Flur, eingewickelt in eine Decke. Was jetzt passiert, das ist wirklich grotesk. Ich erinnere mich an eine Polizeimeldung, die ein paar Tage später da veröffentlicht wurde. Darin hieß es sinngemäß, die Polizei geht mittlerweile von Fremdverschulden aus. Und die Formulierung, die fand ich dann doch so ein bisschen irritierend. Also wie könnte es bei einer Leiche, die eingewickelt in einem Schrank liegt, denn was anderes als Fremdverschulden sein?
Ja, das ist wirklich grotesk.
Als die Polizei zu der Erkenntnis gekommen ist, da macht sie sich jedenfalls intensiv an die Ermittlungen. Zu einem Täter oder einer Täterin gibt es zunächst keine Spur.
Und nach Stochern im Dunkeln lasen sich auch die beiden Zeugenaufrufe der Polizei damals. Die sind ja immer sehr nüchtern gehalten, diese Aufrufe. Poll, haha, 24, 12, 10, 4. Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Hamburg-Altona Nord. So steht's drüber. Und dann liest man da tatsächlich, da die Todesursache unklar war und eine Fremdeinwirkung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahmen Beamtinnen und Beamte der Mordkommission LKA 41, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am Einsatzort die Ermittlungen. Und dann eben der Aufruf, dass sämtliche Beobachtungen und Hinweise der Polizei Hamburg gemeldet werden mögen. Und 4 Monate später kam dann auch gleich der zweite Zeugenaufruf der Polizei. Ehrlich gesagt noch nicht mit viel mehr Details. Da wird das Opfer dann namentlich genannt. Es gibt ein Foto von ihr. Und eben erneut der dringende Aufruf an Zeuginnen und Zeugen, die irgendwelche sachdienlichen Hinweise haben, sich bei der Polizei zu melden. Und dieser zweite Aufruf, der war im April 2025 zu lesen.
Ein wichtiger Schritt bei Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt ist immer die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche. Hier lässt die Polizei natürlich auch die Leiche von Theresa untersuchen. Und dabei ergibt sich dann auch direkt ein Befund, der für die weiteren Ermittlungen aufschlussreich ist. Sie war, als sie gefunden wurde, nämlich offenbar schon länger tot.
Ja, darauf hat ja dieser intensive Geruch aus der Wohnung gewissermaßen schon hingedeutet. Das muss dann wohl Leichengeruch gewesen sein. Den habe ich übrigens, liebe Elke, seit unserer Folge 10 aus der ersten Staffel quasi immer in der Nase, wenn du von Leichengeruch sprichst. Da zog er nämlich über Wochen unter einem Bett hervor. Müsst ihr unbedingt mal nachhören, die Folge, wenn ihr sie noch nicht kennt. Lohnt sich und ich glaube, dann geht es euch wie mir. Dann habt ihr auch immer Leichengeruch in der Nase, wenn ihr das Wort hört.
Ja, und das bestätigt sich auch jetzt durch die rechtsmedizinische Untersuchung. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass Theresa wohl ungefähr 2 Wochen vor ihrem Auffinden getötet wurde. Und noch eine Sache deutet sich da recht schnell an. Theresa muss den Täter oder die Täterin selbst in ihre Wohnung gelassen haben. Es gibt nämlich keinerlei Einbruchsspuren an der Tür oder an den Fenstern. Das heißt, sie hat die Tür geöffnet oder die Person ist selbst mit einem Schlüssel reingekommen. Sowas spricht immer sehr dafür, dass es jemand Bekanntes war, den sie freiwillig reingelassen hat. Also macht sich die Polizei als erstes im persönlichen Umfeld von Theresa auf die Suche.
Und so vernimmt die Polizei dann Freundinnen und Freunde und auch Angehörige von Theresa und ganz oben auf der Liste natürlich auch Theresas früherer Lebensgefährte, der Vater ihres Sohnes. Das ist ja auch irgendwie ziemlich naheliegend. Man weiß ja, dass bei Gewalttaten gegen Frauen oder auch bei Femiziden die Täter in den allermeisten Fällen die Partner oder die Ex-Partner sind.
Ja, genau. Und der ehemalige Lebensgefährte, der ist deshalb für die Polizei natürlich erstmal die allererste Adresse. Er wird zur Vernehmung vorgeladen. Dabei ergibt sich, dass er in dem Zeitraum, in dem Theresa ums Leben gekommen ist, auch wirklich in ihrer Wohnung war. Dieser Ex-Freund, ich nenne ihn jetzt hier mal Daniel, der erzählt, dass er wegen des gemeinsamen Kindes viel Kontakt zu Theresa hatte. Der Sohn, der war ja auch oft bei seiner Mutter und Daniel und Theresa hatten auch immer wieder viel abzusprechen und über wegen des Kindes zu klären.
Wie ist denn eigentlich deren Verhältnis zueinander? Darüber wirst du ja auch ein bisschen was erfahren haben. War das jetzt eine grundsätzlich eigentlich ganz harmonische Beziehung oder lag da eh schon immer Stress und Streit in der Luft?
Na, es war wohl schon eher ein schwieriger Kontakt. Es heißt, dass Daniel und Theresa über das Kind auch wirklich viel gestritten haben. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, was genau Daniel da alles bei der polizeilichen Vernehmung erzählt hat. Jedenfalls ergibt sich da erstmal gegen ihn überhaupt kein Verdacht, dass er irgendwas mit der Tat zu tun haben könnte.
Die Polizei tappt über Monate tatsächlich im Dunkeln. Es gibt einfach überhaupt gar keine Anhaltspunkte, wer Theresa getötet haben könnte und was für Hintergründe es haben könnte. Und dann diese fürchterlichen Umstände eingewickelt im Schrank vermodern lassen, das ist schon ein ziemlich gruseliges Szenario.
Ja, ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie echt unheimlich. Also persönlich war ich an dieser ganzen Geschichte auch tatsächlich so ein bisschen näher dran als an anderen Fällen. Das Ganze spielt ja in Altona und in der Gegend wohne ich selbst auch. Und ich kenne auch wirklich so ein paar Leute, die Theresa oder ihren Sohn kennen oder auch beide. Und ich bin deshalb in den Monaten danach, nachdem das alles passiert war, schon öfters mal darauf angesprochen worden, ob ich nicht vielleicht weiß, wie da der Stand ist und ob die Polizei inzwischen den Täter oder die Täterin hat. Also von daher irgendwie alles unheimlich und ich fand es aber vor allem auch unheimlich für die Nachbarinnen und Nachbarn, muss ich sagen. Also stell dir mal vor, Anna, du weißt, in deinem Haus ist jemand gewaltsam getötet worden und niemand weiß, von wem und was da genau passiert ist. Die Polizei, die ermittelt jedenfalls sehr intensiv weiter, vernimmt dann noch unzählige weitere Zeuginnen und Zeugen aus dem Umfeld von beiden, also von Theresa und auch von Daniel, ihrem Ex-Freund. Sie ermittelt wirklich in alle Richtungen, wie es immer so schön heißt, scheint aber einfach überhaupt keine Spur zu finden. Dann aber gibt es eine wirkliche Überraschung. Im September 2025, also viele Monate nachdem Theresa ums Leben gekommen ist, gibt die Polizei plötzlich eine Pressemitteilung heraus. Inhalt: Sie hat den mutmaßlichen Täter verhaftet und das ist Daniel, der ehemalige Lebensgefährte und der Vater des gemeinsamen Sohnes.
Das ist jetzt wirklich überraschend. Du hattest ja gesagt, dass sich nach seiner Vernehmung, also als er direkt nach dem Auffinden von Theresa vorgeladen wurde, kein Verdacht gegen ihn ergab. Wieso denn jetzt doch?
Das hat sich für die Polizei im Laufe der vielen weiteren ZeugInnen-Vernehmungen einfach immer weiter rauskristallisiert, dass es eigentlich nur Daniel gewesen sein kann. Also zum einen habe ich ja schon gesagt, ne, dass man von einem Täter aus dem Bekanntenkreis ausgehen musste, weil Theresa den Täter oder die Täterin offenbar in die Wohnung reingelassen hat. Und dann war es auch offenbar so, dass sich aus den weiteren Vernehmungen doch ziemliche Widersprüche zu dem ergeben haben, was Daniel selbst bei der Polizei erzählt hatte. Ich glaube, es ging vor allem um die Differenzen zwischen ihm und Theresa hinsichtlich des gemeinsamen Kindes. Da passte offenbar so einiges, was Daniel erzählt hat, einfach nicht zu dem, was andere Bekannte und Angehörige aus dem Umfeld erzählt haben. Und Widersprüche gab es dann offenbar auch hinsichtlich des Nachtatverhaltens, also des Verhaltens von Daniel, nachdem die Leiche von Theresa gefunden worden war. Deshalb irgendwann dann die Überzeugung der Polizei, Daniel, der muss einfach der Täter gewesen sein.
Also wenn sich das jetzt bewahrheitet, Elke, da habe ich natürlich sofort den Sohn im Kopf. Wie bitter für das Kind. Erst stirbt ihm die Mutter und jetzt verliert er auch noch seinen Vater. Der wird ja jetzt vermutlich, nachdem er verhaftet worden ist, erstmal in Untersuchungshaft bleiben müssen.
Ja, Daniel bleibt erstmal inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft, die ermittelt weiter und schließt die Ermittlungen gegen ihn dann ab. Und dann erhebt sie Anklage. Und das Gericht lässt die Anklage auch zum Prozess zu. Das bedeutet, auch die Strafkammer, die dafür zuständig ist, sie sieht einen hinreichenden Tatverdacht gegen ihn. Das ist die Voraussetzung dafür, einen Prozess führen zu können. Ende Februar 2026, also fast 1,5 Jahre nach Theresas Tod, ist es dann soweit. Vor dem Hamburger Landgericht der Großen Strafkammer 4 beginnt der Prozess gegen Daniel. Daniel, der Angeklagte, wird aus der Untersuchungshaft in den Saal gebracht. Er ist ziemlich klein, von der Figur her so sehr schmal, man könnte fast schmächtig sagen. Er hat so ein weinrotes Sweatshirt an, trägt eine runde Brille mit Metallrand. Den Hals hoch hat er ziemlich viele Tätowierungen. Und das fällt mir besonders auf. Jetzt nicht nur, weil es so eine großflächige Tätowierung ist, sondern vor allem, weil die irgendwie so ein bisschen im Kontrast zu seinem sonstigen Äußeren ist, finde ich. Also er ist ja, wie gesagt, klein und schmal. Und an diesem Morgen, da schaut er auch so dermaßen erschrocken und ängstlich, dass er auf mich eigentlich eher so ganz, ja, scheu und verletzlich wirkt. Und dann diese auffälligen Tattoos, also fast als wolle er dadurch irgendwie härter und tougher wirken. Die Staatsanwältin verliest die Anklage. Sie klagt Daniel wegen Totschlags an. Die Tat soll am 14. November 2024 passiert sein. Davon gehen die Ermittlerinnen und Ermittler inzwischen aus. Die Uhrzeit ist unklar. Irgendwann wohl im Laufe des Tages zwischen 10 Uhr morgens und 17.30 Uhr am späteren Nachmittag.
Warte mal kurz, Elke. Wieso denn eigentlich Totschlag und nicht Mord? Also wenn man in eine Decke eingerollt im Schrank gefunden wird, dann würden mir jetzt so schon Mordmerkmale wie Heimtücke einfallen, nein?
Na, die Staatsanwältin geht eher davon aus, dass Daniel Theresa im Streit getötet hat, in einer impulsiven Situation. Das ist dann ja nicht heimtückisch, zumindest bei dem Ablauf, in dem die Staatsanwältin ausgeht. Sie geht davon aus, dass die beiden sich in Theresas Wohnung gestritten haben, Thema unbekannt, und dann soll das Ganze einfach komplett eskaliert sein. Daniel, der soll dann im Badezimmer nach einer Weinflasche gegriffen haben, die da, warum auch immer, im Badezimmer gestanden haben soll. Mit der Flasche soll er ihr dann auf die linke Schädelseite geschlagen haben. Danach soll er noch mindestens ein zweites Mal zugeschlagen haben. Theresa, die hatte am Kopf 4 Rissquetschwunden und mehrere Frakturen, also Brüche. Durch die Schläge wurde sie bewusstlos, gestorben ist sie aber nicht an diesen Kopfverletzungen, sondern daran, dass sie sich im bewusstlosen Zustand erbrochen und das Erbrochene dann eingeatmet hat.
Das heißt im Klartext, sie ist erstickt. Und so viel können wir jetzt schon verraten, dass sie nicht durch die Schläge selbst ums Leben gekommen ist. Das wird auch später noch eine Rolle spielen. Nachdem die Staatsanwältin die Anklage verlesen hat, ist dann ja jetzt die Verteidigung an der Reihe.
Meistens ist es wirklich genau so, das stimmt. Aber hier ergreift jetzt erst nochmal die Vorsitzende Richterin der Strafkammer das Wort. Ich habe ja schon öfters mal erzählt, dass es bei Prozessen manchmal sogenannte Verständigungsgespräche gibt. Manchmal vor einem Prozess und manchmal, wenn er schon losgegangen ist. Das bedeutet, dass sich alle Beteiligten zusammensetzen und darüber sprechen, welche Strafen der oder die Angeklagte zu erwarten hätte, falls er oder sie gesteht. Manchmal kommt es dann zu einem sogenannten Deal, wenn sich alle Beteiligten über einen Strafrahmen einig werden. Hier gab es im Vorfeld des Prozesses auch ein solches Verständigungsgespräch. Das erzählt die Vorsitzende Richterin jetzt erstmal. Sie erzählt deswegen, weil sowas natürlich transparent gemacht werden muss. Ne? Also Prozesse sind ja immer öffentlich. Und da gehört natürlich dann auch mit dazu, wenn es jetzt im Vorfeld eines Prozesses schon irgendwelche prozessualen Handlungen wie eben solche Gespräche gibt. Hier hat die Kammer offenbar selbst ein paar Tage vorher, genau am 19. Februar, die Initiative ergriffen und so ein Vorgespräch angeregt. Und dieses Gespräch, das gab es dann auch. Darin hat die Kammer signalisiert, wenn der Angeklagte ein qualifiziertes Geständnis ablegt, dann bekommt er eine Höchststrafe zwischen 6,5 und 8,5 Jahren. Als die Vorsitzende das jetzt referiert im Prozess, da macht sie keinen Hehl daraus, dass sonst ein wirklich schwieriger und auch langwieriger Prozess droht. Die Motivlage des Angeklagten, falls er dann der Täter war, und auch der konkrete Zeitablauf des Geschehens in der Wohnung, das sei alles noch ziemlich unklar. Da seien einfach wirklich viele Fragen offen. Ein Geständnis, sagt sie, würde sich vor dem Hintergrund sehr strafmildernd auswirken. Die Richterin sagt aber auch, die Staatsanwaltschaft, die hat gleich signalisiert, dass sie so einen Deal nicht mitmachen würde. Auch bei einem qualifizierten Geständnis würde sie eine Haftstrafe von 11 Jahren für Daniel sehen.
Aber wenn es gar nicht zu diesem Deal kam, warum erzählen Sie das denn dann drei lang, drei breit?
Ja, weil ein Prozess eben öffentlich ist und das beinhaltet es eben auch alles in den Prozess einzuführen, was außerhalb des Saals passiert ist und damit eben auch diese Vorgespräche. Das ist also alles, wie gesagt, schon vorher gelaufen. Jetzt betont die Vorsitzende, dass sie bei ihrem Angebot bleiben und das jetzt hier auch nochmal neu unterbreiten würde. Also auch wenn hier keine offizielle Verständigung mit der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung zustande kommt. Die Obergrenze sagt, sie wäre 8,5 Jahre und sie schaut Daniel dabei immer wieder wirklich ganz auffordernd an. Der sitzt komplett still da, der bewegt sich eigentlich gar nicht. Er hat die Hände vor sich auf den Tisch gelegt, ja, und hört einfach still zu. Die Vorsitzende Richterin macht auch deutlich, dass ein Geständnis nicht nur im Sinne des Angeklagten wäre, sollte er der Täter sein natürlich nur, sondern auch im Sinne der Kammer. Zeitablauf und Motiv seien, wie gesagt, unklar und solange man die Tat nicht im Detail aufklären könne, sei auch unklar, wie sie zu bestrafen wäre, wenn Daniel der Täter gewesen sein sollte. Also wie das dann alles rechtlich zu bewerten wäre und welche Strafe dann angemessen wäre. Deshalb sagt die Richterin nochmal eindringlich, ein Geständnis hätte deshalb einen besonderen Wert. Ansonsten wäre eine umfassende, längere und schwierige Beweisaufnahme nötig.
Aber sie macht ihm da schon auch ein echtes Angebot, oder?
Ja, das macht sie ihm da wirklich. Sie ist zumindest sehr offen und skizziert ihm auch wirklich ganz genau, was da auf ihn zukommen könnte. Wie gesagt, das alles im Falle eines Geständnisses. Und wir müssen natürlich auch als denkbare Variante im Hinterkopf behalten, dass Daniel natürlich auch unschuldig sein kann, ne? Also er gilt ja noch als unschuldig bis zu einem rechtskräftigen Urteil. Und wenn er mit Theresas Tod jetzt wirklich nichts zu tun haben sollte, dann hat er natürlich ein Interesse daran, seine Unschuld zu beweisen. Dann kommt es für ihn natürlich nicht in Frage, da irgendwas einzuräumen, wenn er das gar nicht getan hat.
Also Elke, ich muss auch sagen, dein Spannungsbogen ist gelungen, der sitzt. Jetzt möchte ich natürlich langsam mal wissen, ob Daniel nun gesteht oder nicht. Gibt er vor Gericht tatsächlich den Totschlag seiner ehemaligen Partnerin zu?
Ich enttäusche dich echt nur ungern, Anna, aber ich muss ja sagen, das erfahren wir leider gar nicht. Die Öffentlichkeit, die wird nämlich an der Stelle ausgeschlossen. Das beantragt der Anwalt von Daniel. Er sagt, bei einer Aussage von Daniel würden so oder so, also egal ob jetzt mit Geständnis oder ohne, höchstpersönliche Umstände seines Lebens und der Beziehungsgeschichte mit Theresa zur Sprache kommen und deshalb solle die Öffentlichkeit raus. Und genau so kommt's dann auch.
Auch wenn du mich nur sehr ungerne enttäuschst, Elke, das ist schon, ich sag's mal, ein bisschen ernüchternd. Erst so ein Cliffhanger und dann jetzt Dunkeltuten. Also du hörst jetzt nicht, was Daniel sagt, aber erfährst du denn danach wenigstens, ob er ein Geständnis abgelegt hat?
Nein, Öffentlichkeit raus heißt Öffentlichkeit raus. Ich erfahre erstmal gar nichts mehr. Ich kann dir sagen, mit meiner Stimmung stand es an dem Tag jetzt auch echt nicht mehr zum Besten. Ich habe diesen Fall, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, ne, wirklich sehr intensiv verfolgt, wirklich die ganzen Monate, seit Theresas Leiche gefunden worden war. Es ist ja auch irgendwie so, wenn so ein Verbrechen in der eigenen Nachbarschaft passiert, dann berührt es einen ja doch irgendwie nochmal besonders. Also das kann ich zumindest für mich sagen. Und ich wohne selbst halt auch in der Umgebung und in der Neuen Mitte Altona habe ich auch ein paar Freundinnen und Freunde. Und da war das Ganze einfach immer mal wieder Thema, ne? Und dann will ich in so einem Fall natürlich wirklich wissen, wer der Täter ist. In dem Fall, ob es jetzt Daniel war. Ja, und dann nichts rausgeflogen. Und so geht's natürlich nicht nur mir mit dieser Enttäuschung, sondern bei dem Prozess sind schon viele Zuschauende, vor allem Freundinnen von Theresa. Das weiß ich, weil ich mit einer anschließend ins Gespräch komme und sie mir das dann erzählt, dass sie eine Freundin ist. Und die wollen natürlich alle wissen, ob es echt Daniel war. Viele von ihnen kennen ihn ja auch, zumindest flüchtig. Und dann, ja, wir erfahren erstmal nichts. Aber Anna, ich kann natürlich Zeichen lesen.
Du meinst jetzt Zeichen im Sinne von, du kannst dir Sachen und Zusammenhänge zusammenreimen, indem du einfach beobachtest, wie der Prozess weiterläuft und kannst dann daraus Schlüsse ziehen und dann wenigstens Vermutungen aufstellen?
Genau. Es ist dann nämlich erstmal so, dass nicht nur für den Rest dieses ersten Verhandlungstages die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, sondern auch für den danach. Das erfahre ich, weil ich am Tag vor diesem zweiten Prozesstag nochmal explizit nachfrage im Gericht und mir da gesagt wird, nee, die Öffentlichkeit ist noch nicht wieder zugelassen. Daraus kann ich mir implizit schon ableiten, dass Daniel gerade gesteht.
Wieso?
Hätte er gar nicht ausgesagt, also weder gestanden noch geleugnet, dann wäre schon der erste Prozesstag schnell vorbei gewesen. Und zum nächsten hätte die Öffentlichkeit wieder zugelassen werden können. Also mir ist in dem Moment zumindest klar, dass Daniel spricht. Und das sagt zwar jetzt noch nicht zwingend, ob er gesteht oder bestreitet, aber ich denke, bei einem Bestreiten würde es auch nicht zwei Tage dauern. Also wenn er sagen würde, ich habe mit dem Tod von Theresa nichts zu tun, dann könnte er logischerweise auch keine Details zur Tat nennen. Und das ist ja eben genau das, was so eine Vernehmung so lange werden lassen kann. Eben, dass das Gericht alle Details abfragen und hören muss. Deshalb kann es bei einem Geständnis meiner Erfahrung nach mit Nachfragen schon mehrere Tage dauern.
Aber wieso denn eigentlich? Also wenn Daniel jetzt einräumt, dass er Theresa getötet hat, dann ist ja erstmal soweit alles klar. Er ist der Täter. Und dann kann das Gericht doch eigentlich auch gleich das Urteil hinterher verkünden, weil die Richterin hat es da quasi vorher schon gesagt. Wenn Geständnis, dann maximal 8,5 Jahre Knast.
Ja, aber so einfach ist es leider nicht. Ja, man weiß dann schon mal, dass er der Täter ist. Aber das alleine reicht halt noch nicht aus, die Sache rechtlich zu bewerten. Also zu beurteilen, war es wirklich ein Totschlag, wie angeklagt? Oder war es vielleicht sogar ein Mord? Oder vielleicht, mal hier in die andere Richtung gedacht, nur in Anführungszeichen eine fahrlässige Tötung? Oder, weiß nicht, eine Körperverletzung mit Todesfolge? War es jetzt geplant, passiert oder alles im Affekt? Also da gibt es viele verschiedene Varianten, wie das alles passiert sein kann. Und um da zu einer richtigen Einschätzung und Beurteilung zu kommen, muss das Gericht sich einfach ein Bild davon machen und einfach wissen, was genau passiert ist. Zwei Tage unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind für mich also schon so ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass es ein Geständnis gibt. Und dann habe ich mir im Weiteren überlegt, ich gehe auf jeden Fall zum ersten Prozesstag hin, an dem die Öffentlichkeit wieder zugelassen ist. Die Vorsitzende wird sich da jetzt nicht ausdrücklich zu dem äußern, was hinter verschlossenen Türen gelaufen ist. Es war ja nun mal nicht für die Ohren der Öffentlichkeit gedacht. Aber ich denke mir, naja, dass ich mir das vielleicht aus dem weiteren Verlauf irgendwie erschließen kann.
Ich habe hier an dieser Stelle mal wieder einen super Podcast-Tipp für euch. 2022, da endet eine Verkehrskontrolle bei Kusel in Rheinland-Pfalz für zwei junge Polizisten tödlich. Sie sterben bei ihrem Einsatz. Und der Täter, das ist ein Mann, den die beiden Polizisten beim illegalen Jagen erwischt haben. Die JournalistInnen Nadine Thielen und Lukas Baumann vom SR, die haben mehrere Monate zu diesem Fall recherchiert. Dabei haben sie auch mit zahlreichen Menschen gesprochen, die den Täter gut kannten. Und was dabei rauskam? Er ist schon vor dem Mord immer wieder aufgefallen. Jetzt fragt man sich doch, hätte man den Täter schon lange vor dem Polizistenmord stoppen können? Das hört ihr im True Crime Podcast im Fall Kusel, die letzte Jagd. Und das Ganze natürlich in der ARD Sounds App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und den Link zu dem Podcast, den findet ihr natürlich wieder in unseren Shownotes. Okay, Elke, du gehst also zum nächsten Prozesstag, an dem die Öffentlichkeit dann wieder mit dabei sein darf. Das ist der 25. März und da kommt die Rechtsmedizinerin, die die Leiche von Theresa obduziert hat, zu Wort. Und da lüftet die Richterin so ganz nebenbei das große Geheimnis.
Ja, tatsächlich sagt sie nämlich zu der Rechtsmedizinerin, Sie müssen das für Ihr Gutachten wissen. Der Angeklagte hat ein Geständnis abgelegt.
Da erfährst du also wirklich so beiläufig im Nebensatz der Richterin, dass der Fall, der dich über Monate so beschäftigt hat, quasi aufgeklärt ist.
Ja, das erfahre ich da. Und ich bin in dem Moment auch wirklich richtig so ein bisschen, ja, was eigentlich, irgendwie aufgeregt. Also zumindest, ja, aufgewühlt bin ich in dem Moment. Ich bin auch die einzige Journalistin da im Saal und schicke die Info natürlich sofort an die Redaktion und die veröffentlicht das dann auch direkt. Der Fall, der hat wirklich so viele Menschen mitgenommen. Da berichten wir natürlich sofort, dass jetzt offenbar klar ist, wer der Täter ist.
Aber Eck, wieso erzählt die Richterin das denn der Rechtsmedizinerin überhaupt? Wieso muss die denn wissen, dass Daniel gestanden hat?
Na, weil sich für das Gericht da schon so ein paar Fragen anschließen können. Das Gericht muss ja wissen, ob das, was Daniel erzählt hat, überhaupt plausibel ist. Ne? Es kann theoretisch sein, dass er eine total geschönigte Version zum Besten gegeben hat, die einem ja nicht ganz so schlimm Bild erscheinen lässt. In der Hoffnung auf eine mildere Strafe zum Beispiel. Ne? Da muss das Gericht dann abklopfen, ob das so stimmen kann. Und dazu gehört in erster Linie, das dann mit den Spuren und Indizien abzugleichen, die es gibt. Und es zeigt sich dann auch wirklich recht schnell, dass es offene Fragen gibt. Die Rechtsmedizinerin, die sagt nämlich, wir gehen von mindestens 3, maximal 4 Einwirkungen aus. Theresa hatte mehrere Verletzungen an unterschiedlichen Stellen des Kopfes. Und die Rechtsmedizinerin sagt, ich kann nicht komplett ausschließen, dass es nur einen Schlag gab. Sehr viel wahrscheinlicher sind aber mindestens 2. Und das ist dann so eine Stelle, an der die Vorsitzende Richterin dann auch nachhakt. Sie sagt, der Angeklagte hat gestanden, dass er Theresa mit einer vollen Weinflasche auf den Kopf geschlagen hat. Er hat aber angegeben, dass er nur einmal zugeschlagen hat.
Und das ist jetzt so entscheidend, ob 1 oder 2 Schläge?
Ja, schon. Also zum einen, weil es impliziert, dass sein Geständnis vielleicht doch nicht ganz aufrichtig war. Und dann kann eine Tat bei einem Schlag auch rechtlich schon wirklich ganz anders zu bewerten sein. Daniel hat wohl erzählt, das ergibt sich jetzt auch wieder indirekt aus den Worten der Vorsitzenden, dass Theresa nach dem einen Schlag direkt auf den Boden gefallen sei und er dann in Panik geraten sei und gedacht habe, sie sei tot. Das war sie in dem Moment aber noch gar nicht, aber das hat Daniel halt nicht erkannt. Sie ist dann erst daran gestorben, dass sie, als sie bewusstlos war, Mageninhalt eingeatmet hat. Das hat er nur gar nicht mitbekommen. Die Rechtsmedizinerin sagt, in 20-30% der Fälle erfolgt sowas wirklich ganz still, also nach außen wirklich nicht zu sehen und zu hören.
Wenn die Rechtsmedizinerin sagt, es habe mehrere Schläge auf den Kopf gegeben, dann kann ja wirklich irgendwas daran nicht stimmen, was Daniel erzählt hat. Also das Problem sehe ich schon.
Genau, wir sind halt jetzt in der Phase, in der das Gericht abklopfen muss. Haben wir es wirklich mit einem umfassenden Geständnis zu tun? Das wird zu einer ganz entscheidenden Frage in diesem Prozess. Und die Frage geht in eine weitere Runde am nächsten Prozesstag. Das ist der 16. April 26. Da ist noch die zweite Rechtsmedizinerin geladen, die an der Untersuchung von Theresas Leiche beteiligt war. Aber ehe die jetzt aufgerufen wird, passiert noch was. Der Anwalt von Daniel, der meldet sich nämlich zu Wort. Er sagt, dass er eine Erklärung abgeben will. Das tut er dann auch. Und er sagt Folgendes. Es könne nicht länger von einem vorsätzlichen Totschlag ausgegangen werden, so wie es angeklagt ist. Daniel habe nur eine Körperverletzung mit Todesfolge begangen und sowas wird natürlich geringer bestraft als so ein vorsätzlicher Totschlag. Der Anwalt sagt, Daniel habe ja gesagt, dass er nur einmal mit der Weinflasche zugeschlagen habe, wobei er wohl auch gesagt hat, dass er sich jetzt nicht mehr so an jedes einzelne Detail wirklich erinnern könne. Die Rechtsmedizinerin, die habe ja dann auch bestätigt, dass eben nicht ganz auszuschließen sei, dass es wirklich nur eine einzige Gewalteinwirkung gab. Und deshalb sagt der Anwalt jetzt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, ein einziger Schlag. Und der in größter Erregung im Streit, also spontan, unüberlegt und in affektiver Erregung. Da könne man jetzt nicht mehr von einem zumindest bedingten Tötungsvorsatz ausgehen. Daniel habe gesagt, er habe Theresa nicht töten wollen. Während des Schlags mit der Flasche habe er einfach überhaupt nicht nachgedacht. Und deswegen sagt der Anwalt jetzt an dieser Stelle, das war alles ein unglücklicher Verlauf, eine Kurzschlussreaktion, die in tragischer Weise den Tod von Theresa zur Folge hatte. An der Stelle, da höre ich übrigens das erste Mal überhaupt so ein bisschen was zu dem Nachtatverhalten, also was Daniel gemacht hat, als Theresa da tot vor ihm lag. Dazu hat er in seiner Einlassung wohl gesagt, er sei da im Ausnahmezustand gewesen, er habe einen Tunnelblick gehabt. Er dachte ja, sie sei sofort tot gewesen und deshalb schien es ihm aussichtslos zu sein, Hilfe zu holen. Er hat sich dann erst übergeben und dann hat er angefangen, das Blut aufzuwischen.
Ja gut, das klingt für mich jetzt eigentlich auch nachvollziehbar, dass man nach so einer Tat erstmal sehr kopflos in so einem Tunnel steckt. Das kann man glauben.
Ja, die Staatsanwältin, die ist allerdings not amused. Sie sagt, ich habe die bisherige Einlassung ihres Mandanten so verstanden, dass er einen Tötungsvorsatz eingeräumt hat. Nach dem, was wir jetzt gehört haben, wäre das kein qualifiziertes Geständnis mehr.
Okay, Elke, das fasse ich nochmal für uns juristischen Laien und Laien zusammen. Also das Geständnis ist jetzt kein qualifiziertes mehr, weil Daniel ursprünglich mal gesagt hat, okay, ich habe Theresa in Rage getötet, also das hat er gestanden. Und jetzt kommt aber sein Anwalt um die Ecke und sagt, nö, das war gar kein Totschlag, sondern das war nur eine Körperverletzung mit Todesfolge. Und damit ist der Deal dann vom Tisch, oder beziehungsweise ja nicht mehr der Deal, sondern diese Zusicherung der Kammer, dass es nicht mehr als 8,5 Jahre werden. Damit ist die Höhe der Strafe wieder völlig offen. Auch eine ganz schöne Achterbahnfahrt für Daniel. Er wird ja innerlich sich auf diese Höchststrafe eingestellt haben. Deshalb hat er dann ja wohl auch gestanden und plötzlich alles wieder offen.
Danach sieht es im Moment tatsächlich aus. Es kommt dann ja noch die zweite Sachverständige, also die zweite Rechtsmedizinerin. Ich denke, ich muss jetzt hier nicht nochmal genau erzählen, was sie im Detail alles referiert. Nur das Entscheidende, sie sagt, es ist von mehreren Schlägen auszugehen.
Ja, du hast ja auch gesagt, dass Theresa mehrere Verletzungen am Kopf hatte. Wie sollen die denn in Daniels Version entstanden sein, wenn nicht durch Schläge?
Das versucht das Gericht ja herauszufinden, ne? Durch viele Nachfragen an die Sachverständige. Zumindest theoretisch ist es schon eine Option, dass die Verletzungen nach dem einen Schlag zum Beispiel dadurch entstanden sind, dass Theresa ja gestürzt ist und mit dem Kopf irgendwo gegengeknallt sein kann. Oder dass sie danach entstanden sind, als sie schon tot war. Daniel hat sie nämlich dann in die Badewanne gelegt und das Blut abgewaschen.
Oh Mann, was für eine Geschichte. Wie verhält sich denn eigentlich Daniel, als das alles erörtert wird? Du kannst ihn ja beobachten.
Der wirkt auf mich irgendwie wie erloschen. Also das ist dann auch echt manchmal so ein wirklich seltsames Bild. Ne? Die Rechtsmedizinerin, die hat Fotos dabei, die zeigt und erläutert sie dann irgendwann später vorne am Richtertisch. Und da ist es so, dass alle aufstehen, nach vorne gehen, sich so im Halbkreis um sich stellen. Ja, und nur Daniel, der bleibt sitzen. Also der sitzt einfach stumm auf seinem Platz, so ganz am Rande, als wäre er ein Praktikant und jetzt nicht der, um den es hier alles geht. Also als ja irgendwie, als wäre gar kein Leben mehr in ihm, so nehme ich ihn da wahr. Also Fazit jedenfalls, es gibt Widersprüche, Zweifel an der Version, die Daniel geschildert hat. Als die Sachverständige fertig ist, da wendet sich die vorsitzende Richterin deshalb an Daniel und sie fragt ihn auch nochmal so ganz direkt, wenn Sie die Sachverständige jetzt so gehört haben, gibt es aus Ihrer Sicht etwas zu ergänzen? Und Daniel antwortet mit wirklich ganz leiser Stimme, ich erinnere mich an einen Schlag.
Und somit ist jetzt die Frage, haben wir ein umfassendes Geständnis oder haben wir es nicht?
Exakt. Die Staatsanwältin, die ist jedenfalls sichtlich gereizt von dem, was an dem Tag so war. Sie hatte für den Tag eigentlich schon ihr Schlussplädoyer vorbereitet. Das wollte sie nach der Aussage der Rechtsmedizinerin halten, aber jetzt zieht sie das für den Tag erstmal zurück. Sie sagt, ich bin überrascht von der Erklärung des Rechtsanwaltes und davon, was er zur subjektiven Tatseite sagt, also zum Vorsatz von Daniel. Sie sagt, darüber müsste jetzt erstmal in Ruhe nachdenken und deshalb will sie jetzt erst beim nächsten Termin plädieren.
Also zu einer Frage, Elke, habe ich noch gar nichts gehört. Nämlich, was hat Daniel eigentlich gesagt, warum er Theresas Leiche eingewickelt und in den Wandschrank gelegt hat?
Ja, das war dummerweise in dem Teil des Prozesses, der öffentlich war, nie Thema mit nicht einem einzigen Wort. Ich kann nur sagen, keine Ahnung. Es gibt dann noch eine Entwicklung, die mich wirklich so ein bisschen nervt. Am 22. April 26, da geht es nicht, wie gedacht, direkt mit den Plädoyers los, sondern Daniel kündigt eine ergänzende Aussage an.
Räumt er jetzt doch mehrere Schläge ein oder soll es in dieser ergänzenden Aussage um was ganz anderes gehen?
Das weiß ich nicht. Wir Zuschauerinnen und Zuschauer, wir fliegen nämlich wieder raus. Das ist das, was mich so genervt hat. Es ist ja noch Teil seiner Aussage und seine Aussage ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, und was mich an der Stelle aber wirklich besonders nervt, ist, dass uns gleich mit auf den Weg gegeben wird, dass dann auch die Plädoyers ohne Öffentlichkeit sein werden.
Man sieht dir deinen Ärger ehrlich gesagt ein bisschen an. Warum denn jetzt wieder?
Na, das ist in manchen Konstellationen des Öffentlichkeitsausschlusses eine gesetzliche Folge. Das ist dann eigentlich gar nicht die Entscheidung des Gerichts, sondern es ist zwingend so. Aber wie bescheuert, ne? Jetzt erzählen beide Seiten, was sie zu der Frage sagen, ob wir hier ein umfassendes Geständnis haben oder nicht. Das ist einfach eine total relevante und juristisch auch wirklich super spannende Frage. Ja, und wir erfahren es einfach nicht. Übrigens ist selbst die Staatsanwältin davon genervt. Sie sagt, ich hätte gerne in der Öffentlichkeit plädiert. Die sei ja ausgeschlossen worden, weil Daniels Anwalt höchstpersönliche Umstände aus Daniels Lebens- und Beziehungsgeschichte angekündigt hatte. Die habe er dann aber letztendlich gar nicht erzählt und die Öffentlichkeit sei trotzdem bis zum Urteil raus.
Ich fühle es inzwischen echt mit. Das hattest du ja neulich mal in unserer Folge 44 zum Thema Öffentlichkeit im Strafprozess auch mal ausführlich erzählt. Aber zum Urteil, da dürfen die ZuschauerInnen dann hoffentlich alle wieder rein.
Ja, da dürfen wir wieder rein und das Urteil, das wird dann am 24. April verkündet. An dem Tag ist es im Gericht wirklich sehr voll. Es sind viele Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen. Ich denke, es sind vor allem wieder Bekannte von Theresa. Da gibt es dann vorab eine, wie ich finde, wirklich recht unglückliche Situation. Wir stehen da alle auf dem Flur zum Saal 288. Viele stehen da schon lange vorher, vor der Urteilsverkündung, um einen Platz zu bekommen. Dieser 288, der hat eigentlich auch so eine direkte Zuführung von der Untersuchungshaft, also ähnlich wie der 237, sodass die Angeklagten direkt in den Saal gebracht werden können. Und ich weiß es nicht wieso, also ob da vielleicht gerade irgendwas saniert wird oder so, aber jedenfalls wird Daniel plötzlich an Handschellen mitten durch uns durch über den Flur gebracht. Er muss da richtig durch so ein Spalier laufen und rundum sind auch alle plötzlich ganz still, als sie ihn sehen. Ich denke, ach, das war so unschön, das hätte man ihm wirklich ersparen sollen.
Ich kann es mir vorstellen, das erzählst du ja tatsächlich auch nicht zum ersten Mal, dass es gar nicht so selten ist, dass Angeklagte mit ihren Handschellen fast ein bisschen wie Hunde an der Leine von irgendwelchen GerichtsbeamtInnen über die Flure gezogen werden. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber du schilderst es schon so, als habe das wirklich was Erniedrigendes für die Angeklagten.
Ja, ich erlebe das wirklich oft so. Ich habe auch schon so Situationen erlebt, dass dann so ein Justizbeamter mit dem Angeklagten an der Hand dann noch irgendwo stehen geblieben ist, um mit einer Kollegin oder einem Kollegen kurz zu plaudern. Und die haben dann so nett sich unterhalten. Ja, und an der Hand hing dann so der Angeklagte. Also ich finde das immer so ein bisschen entwürdigend. Und manchmal denke ich, dass da so ein bisschen die Sensibilität für die Situation fehlt. Wobei ich denke, an der Stelle wird es irgendwie einen sachlichen Grund gegeben haben, dass diese direkte Zuführung gerade nicht geöffnet war. Aber ich erlebe das in dem Moment so für Daniel, ja im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Spießrutenlauf, der wirklich nicht schön war. Dann jedenfalls sind wir alle im Saal und die Vorsitzende Richterin, die verkündet das Urteil. Daniel, der kommt wegen Totschlags für 8 Jahre in Haft.
8 Jahre, also doch, das Geständnis zählt. Dann rechnet die Kammer Daniel tatsächlich voll strafmildernd an.
Ja, das tut sie, obwohl die Kammer sogar davon ausgeht, dass er tatsächlich 2-mal mit der Flasche zugeschlagen hat. Die Vorsitzende Richterin sagt, wir haben es hier mit einem besonders tragischen Fall zu tun. Zu Daniel sagt sie, sie sind an dem Tag ausgetickt, obwohl es nur einen relativ harmlosen Streit mit Theresa gegeben habe. Aber dieser eigentlich harmlose Streit, der habe eben das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie hält Daniel nochmal vor, dass er lange alles bestritten und auch vieles dafür getan habe, um seine Tat zu vertuschen. Dann aber habe er eben doch noch ein umfassendes Geständnis abgelegt. Sie sagt nochmal, dass die Staatsanwältin das Geständnis anders bewertet habe als die Kammer. Die rechnet es Daniel aber eben voll an. Denn ohne seine Angaben, das sagt die Richterin auch nochmal, hätten wir einen langen Indizienprozess gehabt. Der hätte sich ihrer Einschätzung nach noch 1 Jahr hinziehen können. Die Richterin referiert nochmal die Beziehungsgeschichte von Daniel und Theresa und was an dem schrecklichen Tag alles passiert ist, also zumindest soweit die Kammer das rekonstruieren konnte. In groben Zügen wissen wir das ja alles schon. Ich will hier aber nochmal einen Aspekt rausgreifen, weil ich den persönlich irgendwie wirklich ganz besonders tragisch finde. Letztlich ist das alles passiert, weil Daniel nur das Beste für seinen Sohn wollte. Bei dem Streit an dem Tag, da soll es nämlich darum gegangen sein, dass Theresa ihn vielleicht aus der Schule nehmen und woanders einschulen wollte. Außerdem wollte sie wohl den Rhythmus ändern, in dem das Kind zu ihr kommt. Daniel, der habe dagegen gehalten und gesagt, nein, der Junge, der braucht stabile Verhältnisse. Dann ist alles eskaliert. Ja, und er hat das genaue Gegenteil der stabilen Verhältnisse erreicht. Das Kind hat faktisch beide Eltern verloren und lebt jetzt in einem Kinderheim.
Ich finde meine Lehre oder mein Fazit aus diesem Fall gar nicht so offensichtlich, Elke. Klar, ich verstehe schon, dass es total hilfreich sein kann, wenn eine Angeklagte oder ein Angeklagter geständig ist und alles einräumt. Macht's für das Gericht logischerweise sehr viel leichter. Aber, wie man ja in diesem Fall auch sieht, du weißt ja nie, ob an diesem Geständnis auch wirklich alles stimmt. Also ein Geständnis heißt einfach mal nicht, dass das Gericht ungeprüft irgendwelche Urteile fällen kann. Über welche Urteile sprechen wir beide denn in unserem nächsten Fall? Was hast du mitgebracht?
Ja, wir sprechen über eine, ich nenne es mal Angstsituation, die sicher alle kennen, die mal mit dem Auto unter einer Brücke durchgefahren sind, während obendrauf Leute gestanden haben. Da gibt's ja oft den kurzen Gedanken, hoffentlich fliegt da jetzt gleich nichts runter. Genau sowas ist in Hamburg passiert. Wir sprechen darüber, wie Flaschenwürfe von einer Brücke bestraft werden und ob so etwas sogar ein Mord sein kann.
Triggert mich sofort. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage tschüss.
Tschüss.
Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR. Mehr zum Fall dieser Folge gibt es auf ndr.de/237.